Ihr Lieben, plagt euch manchmal auch dieser unerklärliche Drang, vor Weihnachten Ordnung zu schaffen? Gerade vor Weihnachten häuft sich auf meinem Schreibtisch immer ziemlich viel an, dass ich dauernd bemüht bin, für die vielen Veranstaltungen irgendwie Ordnung zu schaffen. Ich weiß aber auch, dass viele Hausfrauen in diesen Tagen ihrer Wohnung mit allerlei Putzgeräten zu Leibe rücken. Vor Weihnachten wollen sie es einfach einigermaßen ordentlich und aufgeräumt haben. Der Mann, um den es heute gehen soll, ist auch durch eine große Aufräumaktion bekannt geworden. Er heißt Johannes der Täufer und er hat vor 2000 Jahren unter den Israeliten mächtig für Ordnung gesorgt. Johannes ging es allerdings nicht um den Müll in den Straßen von Jerusalem. Johannes hielt den Menschen mit schneidender Schärfe vor Augen, wo ihr Leben in Unordnung geraten war. Er nahm kein Blatt vor den Mund, wenn es darum ging, zu zeigen, wo es in unserer Beziehung zu Gott nicht stimmt. Und Johannes verschweigt auch nicht, welche katastrophalen Folgen die Sünde für unser Leben haben kann. Ihr Schlangenbrut, herrschte Johannes die an, die zu ihm kam. Wer hat euch denn so sicher gemacht, dass ihr dem künftigen Zorngericht entrinnen werdet? Seht lieber zu, dass ihr rechtschaffende Früchte der Buße bringt. Komische Botschaft. Doch merkwürdigerweise strömten die Leute in Scharen zu Johannes an den Jordan. Trotz seiner harten Worte blieben die Leute am Jordan stehen und hörten ihm zu. Denn es ging irgendwie eine geheimnisvolle Anziehungskraft von diesem Mann aus. Ein erstes: Weg mit der falschen Bescheidenheit. Johannes lebt einsam in der Wüste. Er ernährt sich von Heuschrecken und wildem Honig. Er trägt ein Gewand aus Kamelhaaren. Er predigt mit Feuereifer dem Volk. Seine Worte sind einfach und klar. Die Ankunft des Messias steht kurz bevor, darum tut Buße, macht euch bereit für sein Kommen. Jesus hat einmal über ihn gesagt, Johannes ist bedeutender als irgendein Mensch, der je gelebt hat. Er ist der große Prophet, den Gott seinem Volk verheißen hatte, um eine neue Zeit einzuläuten. Der Prophet Maleachi hatte am Ende des Alten Testaments diesen Vorläufer des Messias angekündigt. Er sagte, der Herr der ganzen Welt spricht, ich sende meinen Boten, der mir den Weg bahnen soll. Denn bevor der große und schreckliche Tag kommt, an dem ich Gericht halte, sende ich euch den Propheten Elia. Wir erinnern uns, Elia war mit einem Feuerwagen von Gott in den Himmel geholt worden. Von daher war diese Verheißung am Ende des Alten Testaments nicht völlig aus der Luft gegriffen. Wenn Elia mit einem Feuerwagen in den Himmel gefahren war, könnte er doch auch genauso wieder zu uns zurückkommen. Jeder fromme Jude hält bis heute daran fest, dass Elia vor dem Messias auf die Erde kommt. Deswegen wird beim Passamahl ein Stuhl für Elia freigehalten. Und deswegen wurden Johannes und Jesus auch gefragt, ob sie Elia seien. Johannes hat das energisch zurückgewiesen. Er sagte, nein, der bin ich nicht. Und auch Jesus weist diesen Vergleich von sich. Er ist mehr als Elia. Aber als Jesus mit seinen Jüngern allein ist, da erklärt er ihnen einiges über Johannes den Täufer und da hören wir erstaunliche Worte. In Matthäus 11, Vers 14 sagt er, Johannes ist tatsächlich der Prophet Elia, den die Propheten angekündigt haben. Nun kennt die Bibel keine Reinkarnation wie die Hindus. Daher glaube ich nicht, dass Johannes der noch einmal wiedergeborene Elia ist. Er selbst weiß das ja auch von sich. Es fällt aber auf, dass Johannes tatsächlich die Aufgabe erfüllt hat, die Elia zugewiesen wurde, wenn er am Ende der Zeit zurückkäme. Maleachi hatte prophezeit, Elia wird das Herz der Eltern den Kindern zuwenden und das Herz der Kinder den Eltern. Er wird beide miteinander versöhnen, damit Gott nicht das ganze Volk vernichten muss, wenn er kommt. Genau das erreicht Johannes, indem er die Leute zur Buße ruft. Er ruft sie, er tauft sie, um ihre Schuld abzuwaschen. Und erneuert gehen die Menschen in ihre Familien zurück. Sie versöhnen sich und wagen einen Neuanfang. Leider glauben viele Menschen bis heute, dass sich geistliches Leben an Dingen messen lässt wie anständiger Kleidung, dem Verzicht auf Tätowierungen, guter Bibelkenntnis, Gehorsam oder dem Besuch des Gottesdienstes. Aber was ist das alles noch wert, wenn es dahinter nicht stimmt? Wenn es Streit zu Hause gibt, hilft es nicht, den Gottesdienst mit der Faust in der Tasche zu besuchen, dann brauchen wir Vergebung. Wenn die Liebe bei uns auf der Strecke geblieben ist, dann hilft keine noch so gute Bibelkenntnis. Dann brauchen wir ein Herz, das zur Versöhnung bereit ist. Und wenn uns die Hoffnung verloren gegangen ist, weil sich der Mist in unserem Leben meterhoch auftürmt, dann hilft keine anständige Kleidung. Dann brauchen wir jemanden, der uns einen Ausweg zeigt. Genau so jemand war Johannes. Er hat den Menschen nicht nur den Weg zu Jesus gezeigt, er hat ihnen auch geholfen, ein neues Leben anzufangen. Doch bevor wir jetzt über Johannes ins Schwärmen geraten und ihn als Elia feiern, hält Jesus eine weitere Überraschung für uns bereit. Er sagt, der Geringste in der neuen Welt Gottes ist größer als Johannes. Du bist größer als Johannes der Täufer. Was er getan hat, das kannst du nämlich auch. Du hast sogar noch viel mehr und größere Möglichkeiten als Johannes. Du hast nämlich Jesus in dir. Du kannst in seinem Namen Sünden vergeben. Du kannst seine Liebe an andere Menschen weitergeben. Du weißt, dass Jesus ein wirklich neues Leben schenkt. Du hast Hoffnung über den Tod hinaus. All das hatte Johannes nicht. Darum gib bitte deine falsche Bescheidenheit auf. Mit Jesus steckt so viel mehr in dir, als du denkst. Du hast das wahre Leben in dir und du kannst es an andere Menschen weitergeben. Durch dich werden Herzen in dieser Welt verändert und Versöhnung geschieht. Michael Stahl ist einer, der diese Versöhnung lebt. Er geht in die Brennpunkte, die nur Gewalt und Hass kennen, und erzählt den Leuten von Jesus. Neulich traf er einen jungen Mann, der keine Gefühle zu haben schien. Seine Augen waren bitter und doch voller Sehnsucht. Michael erzählte ihm von seiner Versöhnung mit seinem Vater. Der war Alkoholiker gewesen und hatte sich nie um Michael gekümmert. Doch kurz vor seinem Lebensende versöhnten sich die beiden. Michael riet dem jungen Mann, nach Hause zu gehen und seinen Eltern zu sagen, dass er sie liebt. Er betete für den jungen Mann, dass Gott doch die Mauer des Hasses überwindet, und dann verabschiedeten sie sich. 3 Stunden später bekam er eine E-Mail. Lieber Michael, ich habe es noch nicht einmal bis zu meinem Auto geschafft, da musste ich schon weinen. Die ganze Fahrt nach Hause flossen die Tränen. Als ich vor meinen Eltern stand, weinte ich immer noch. Sie dachten, es wäre etwas Schreckliches passiert, doch dann verstanden sie, dass ich mich mit ihnen versöhnen wollte. Ich sagte ihnen, dass ich sie liebe und bat um Vergebung. Dann haben wir zusammen geweint. Ich hatte meine Eltern noch nie weinen sehen. Nun spüre ich eine große Erleichterung. Ich wollte mir schon ein paar Mal das Leben nehmen, aber das ist jetzt völlig weg. Ich danke dir, dass du dir für Jungen wie mich Zeit nimmst. Du bist ein Segen. Glaubst du nicht, dass Jesus auch deine Bitterkeit und deine Sehnsucht kennt? Du bist in seinen Augen wertvoller als Johannes, denn Jesus vergoss sein Blut am Kreuz für dich, damit du versöhnt leben kannst. Und du bist in seinen Augen auch viel größer als Johannes, denn wenn du anfängst, mit Jesus zu leben, wohnt seine ganze Kraft der Versöhnung in dir. Das ist mehr, als Johannes je zu träumen wagte. Darum zweitens, weg mit den Zweifeln. Johannes steht noch an der Schwelle vom Alten zum Neuen Testament. Er wird von Herodes ins Gefängnis geworfen und geköpft. Ehe Jesus am Kreuz uns das Heil verschafft, ist Johannes nicht mehr da. Er ist eben nur der Vorläufer von Jesus, einer, der selbst kaum etwas von Jesu Herrlichkeit sehen durfte. Und er wird daher auch von Zweifeln heimgesucht. Aus dem Gefängnis schickt Johannes Boten zu Jesus und lässt fragen, bist du der, der da kommen soll, oder sollen wir auf einen anderen warten? Johannes konnte nicht glauben, dass irgendetwas anderes als seine Freilassung für alle Beteiligten das Beste gewesen wäre. Seiner Meinung nach war es an der Zeit, für Gerechtigkeit zu sorgen und den Mächtigen mal auszuwischen, und deswegen würde Gott ihn doch aus dem Gefängnis herausholen. Die Axt ist schon angesetzt, um das Böse zu vernichten. Diese Predigt hatte Gott ihm doch aufs Herz gelegt und er war noch lange nicht damit fertig. Johannes hatte auch gesehen, wie der Heilige Geist bei der Taufe auf Jesus herabgekommen war. Sein Feuer des Gerichts würde der Herr sicher bald verbreiten. Und tatsächlich begann Jesus seine Arbeit mit den gleichen Worten wie Johannes. Tut Buße, denn das Himmelreich ist nahe herbeigekommen. Doch was Johannes danach von Jesus hörte, das machte ihn fassungslos. Jesus antwortete auf die Sünde der Menschen mit Gnade und Vergebung. Nun hätte Jesus seinem Wegbereiter erklären können, dass er zweimal kommen würde, jetzt um zu retten und am Ende der Zeit um zu richten. Aber Jesus wusste, dass Johannes nicht in seinem Kopf, sondern tief in seinem Herzen zweifelte. Und darum sagte er ihm, selig ist, wer sich nicht an mir ärgert. Selig ist, wer sich nicht an Jesus ärgert. Du kannst an Jesus glauben, auch wenn du nicht auf alle deine Fragen eine Antwort hast. Klammere dich an Gottes wunderbare Verheißung, sonst macht der Zweifel dich womöglich kaputt. Das ist der Weg zur Seligkeit, der dir vorgegeben ist, dich an Gott und seine Verheißungen zu klammern. Und ich finde das sehr gut, dass die Bibel uns diese Adventszeit schenkt. Sie ist nicht nur mit Engeln und Hochglanz erfüllt. Nein, sie zeigt uns auch, dass es von Anfang an schwierig war, an Jesus zu glauben und dass die Leute viel Ärger wegen Jesus hatten. Maria wird schwanger, ohne verheiratet zu sein. Wie soll sie das ihren Eltern beibringen? Johannes weint um seine Braut und will sie verlassen. Eine völlig überflüssige Volkszählung bringt die Menschen in Israel in Aufruhr. Die Gastwirte sind so genervt, dass sie noch nicht einmal einer Schwangeren einen Platz anbieten. Es gibt viel Ärger an Weihnachten. Und daran hat sich, glaube ich, bis heute nichts geändert. Auch wir gehen gehetzt durch diese Tage. Wir fühlen uns manchmal missverstanden, verachtet und isoliert. Uns bringt die Hektik in Rage. Und vielleicht fragst du dich sogar, ob du wirklich den richtigen Weg eingeschlagen hast, als du Christ geworden bist. Und ob du mit Jesus auf den richtigen gesetzt hast, dann schau noch mal auf Johannes. Jesus hat seinem Wegbereiter damals gezeigt, dass er trotz aller misslichen Umstände der richtige Mann ist. Er ist der Messias, denn durch ihn erfüllen sich die alttestamentlichen Verheißungen. Jesus ließ Johannes damals mitteilen, Blinde sehen, Gelähmte gehen, Aussätzige werden gesund, Taube hören, Tote stehen auf und den Armen wird das Evangelium verkündigt. Ist das nicht genug, um an Jesus zu glauben? Nun wissen wir leider nicht genau, wie Johannes darauf reagiert hat, aber ich denke, wir können es uns vorstellen. Ich glaube, dass er lächelte, als er hörte, wie wunderbar Gott in das Leben seiner Menschen eingriff. Er hat diese Verheißung verstanden. Denn mit diesen Worten wusste Johannes, dass der König aller Könige tatsächlich auf die Erde gekommen war. Das Reich Gottes wuchs und Johannes hatte seinen Teil dazu beigetragen. Vorbei war sein Ärger, dass er im Gefängnis sitzen musste. Er staunte nun darüber, dass Jesus sich bei seiner großen Aufgabe noch Zeit nahm, um mit Johannes zu reden. Aber Jesus hat noch nie eine Frage eines ernsthaft Suchenden übergangen oder zurückgewiesen. Nicht die von Hiob, nicht die von Abraham, nicht die von Mose, nicht die von Johannes, nicht die von Carsten und auch nicht deine. Johannes wurde zwar nicht aus dem Gefängnis befreit, aber er konnte nun in Frieden sterben, denn er wusste, dass er seinen Auftrag erfüllt hatte. Er war zu einem Stück Straße geworden, auf der Jesus in diese Welt hineinkommen konnte. Vielleicht denkst du jetzt, ich würde ja auch gern, so wie Johannes, auf Jesus hinweisen und ihm den Weg bereiten. Ich würde auch gern so ein Licht sein, aber auf mich hört kein Mensch. Ich zweifle, dass ich der Richtige bin, um die Weihnachtsbotschaft in die Welt zu tragen. Meinen Kindern oder meinen Arbeitskollegen genügt es, an Weihnachten eine Gans zu braten und mal richtig auszuschlafen. Es kümmert sich kein Mensch um meine Worte. Wenn es dir so geht, dann schau auf Johannes. Fass Mut wie er, selbst wenn du meinst, aus deinem Gefängnis nicht mehr rauszukommen. Die Leute beobachten dich sehr viel genauer, als du denkst. Die Bibel auf deinem Nachttisch predigt für deine Kinder und Enkel lauter, als du es für möglich hältst. Dein ungezwungenes Tischgebet zeigt deinen Kollegen, dass dein Leben auf den kommenden Herrn ausgerichtet ist und dass du an Jesus denkst. Darum glaub daran, du bist wichtig für dein Dorf, auch wenn dir das keiner sagt. Du bist wichtig für deine Familie und deine Nachbarn, auch wenn du das vielleicht nicht spürst. Gott braucht dich im Kreis deiner Kollegen und Mitarbeiter, denn du bist wichtig für diese Welt. Du darfst wie Johannes ein Stück Straße sein, auf der Herr der Herrlichkeit in dieser Welt einziehen wird. Und wenn es dir der Herr aufs Herz legt, dann sprich weiter laut von dem, was nicht richtig ist in unserer Welt. Zu Gott umzukehren ist weitaus wichtiger als Geld und Karriere. Darum drittens, weg mit dem Sand im Lebensgetriebe. In unsere weihnachtliche Geschäftigkeit hinein erhebt Johannes seine Stimme und sagt: Bereitet den Weg des Herrn, erwartet das Kommen des Christus und richtet euer Leben danach aus. Ich frage mich, wo bereiten wir uns im Moment auf das Kommen Jesu vor? Wir kaufen Geschenke für unsere Lieben, wir dekorieren die Wohnung weihnachtlich, alles schön und gut. Aber ist das wirklich die Hauptsache in der Adventszeit? Ist die Familienidylle wirklich alles, was du von dieser Zeit erwartest? Die Väter der Kirche haben den Advent nicht als Zeit vorweggenommener Weihnachtsfeiern eingerichtet. Sie schufen vielmehr stille Wochen für uns voller Besinnung auf Jesus. Im Advent sollen wir uns darauf vorbereiten, dem heiligen Gott an Weihnachten zu begegnen. Ja, der Advent will uns in die Buße führen, damit wir nachher ganz befreit den Herrn in unserer Mitte begrüßen können. Darum lädt Johannes uns ein, unser Leben aufzuräumen. Nur dann kann der König der Könige mit seiner Liebe wirklich bei uns ankommen. Ebne ihm den Weg in dir, damit es still bei dir wird und du ihn hören kannst. Reinige dein Herz, damit der Friedefürst bei dir wirklich ankommen kann. Vielleicht ist das nicht unbedingt die Botschaft, die du dir für diesen Adventssonntag gewünscht hast, denn niemand lässt sich das gerne sagen, dass er aufräumen soll. Aber ich glaube, dass wir diesen Bußprediger Johannes auf unserem Weg zum Weihnachtsfest ganz dringend brauchen. Wir tun gut daran, auf ihn zu hören, wollen wir nicht ein oberflächliches Weihnachtsfest feiern. Und wir sollten uns auch nicht einbilden, den Leuten damals wäre das leichter gefallen, auf Johannes zu hören. Sie wurden doch auch aus ihrem geschäftigen Treiben gerissen und mussten erst mal anfangen, ihr Leben in Ordnung zu bringen. Sie stiegen hinab in das Wasser des Jordans. Sie bekannten ihre Sünden und ließen sich reinigen. Viele von uns haben das irgendwann in ihrem Leben bei ihrer Taufe ganz genauso getan. Doch die Taufe ist vielleicht bei dir schon lange her. Sie ist ein einmaliges Erlebnis. Darum lädt uns Jesus auch immer wieder ein, das Abendmahl mit ihm zu feiern. Auch da dürfen wir uns an seine Liebe erinnern und seine Gnade noch einmal schmecken lassen. Wir dürfen noch einmal spüren, dass er uns wirklich vergeben hat. Und wir dürfen merken, wie Jesus liebevoll die schmutzigsten Ecken unseres Lebens aufdeckt. Ich glaube, bei jedem von uns gibt es irgendetwas aufzuräumen. Und jedem ist wahrscheinlich schon eine Schuld eingefallen, wenn er das Brot vor Augen hatte, so wie heute. Aber dieser Abendmahlstisch soll uns nicht erschrecken, im Gegenteil. Wir können uns freuen, dass Jesus uns hilft, unser Leben wieder in Ordnung zu bringen. Und aus Dank für diese Liebe, die uns nachgeht, nehmen wir den Kelch und loben Jesus. Nur Jesus kann uns von unserer Schuld erlösen. Weder die Taufe noch das Abendmahl allein für sich können das. Sie wollen uns aber wie Johannes daran erinnern, unser Leben mit Jesus in Ordnung zu halten. Darum schau bitte nach, ob sich nicht auch bei dir da etwas in deinem Herzen eingenistet hat, was nicht in Ordnung ist. Vielleicht hat sich die Gleichgültigkeit gegenüber deinen Geschwistern in der Gemeinde eingeschlichen und blockiert dich. Oder vielleicht hat sich sogar Trägheit gegenüber der Gemeinde und Jesus bei dir breit gemacht. Dann ist es kein Wunder, dass dir dein Christsein schwerfällt und du so lau geworden ist. Prüf bitte nach, wo die Selbstverständlichkeit sich bei dir häuslich eingerichtet hat. Vielleicht ist sie es ja, die dich dauernd so müde macht. Sieh auch nach, ob sich nicht die Bitterkeit hinter manchem alten Möbelstück in deinem Herzen versteckt hält. Sie hält dich davon ab, dir und anderen zu vergeben und damit tut sie dir immer wieder weh. Ich hoffe, du merkst, warum Johannes nicht locker lässt, bis wir unser Leben in Ordnung gebracht haben. Er weiß, dass wir unsere Seele regelmäßig aufräumen und reinigen müssen. Und wenn du das glaubst, dann ergeht es dir vielleicht so wie jenem Mann, der erfuhr, dass Gott ihn besuchen wollte. Zu mir will er kommen, schrie er, in mein Haus. Er rannte durch alle Zimmer, er lief die Treppen rauf und runter, er kletterte zum Dachboden, er stieg in den Keller hinunter und plötzlich sah er sein Haus mit ganz anderen Augen. Unmöglich, schrie er, in diesem Schweinestall kann man doch keinen Besuch empfangen. Hier ist alles verdreckt, alles steht voller Gerümpel, es gibt keinen Platz zum Ausruhen, hier ist ja noch nicht mal Luft zum Atmen. Brüder, Freunde, rief er, helft mir aufzuräumen, kommt bitte irgendeiner, aber schnell. Dann begann er sein Haus zu kehren. Durch dicke Staubwolken sah er, dass ihm einer zu Hilfe gekommen war. Sie schleppten das ganze Gerümpel vors Haus, sie schlugen es klein und verbrannten es, sie schrubbten die Treppen und Böden. Sie brauchten viele Kübel Wasser, um die Fenster zu putzen, und immer noch klebte der Dreck an allen Ecken und Enden. Das schaffen wir nie, schnaubte der Mann. Klar schaffen wir das, sagte der andere. So plagten sie sich den ganzen Tag. Als es Abend geworden war, gingen sie in die Küche und deckten den Tisch, um etwas zu essen. So, sagte der Mann, jetzt kann der Besuch zu mir kommen. Jetzt kann Gott mich besuchen. Aber wo bleibt er eigentlich? Da sagte der andere, du, ich bin schon lange da, setz dich doch zu mir an den Tisch und iss mit mir und dann erzähl mir von dir und was dich bewegt. Merkst du, Jesus kommt nicht erst dann zu dir, wenn alles blitzeblank geputzt ist. Unerkannt steht er schon längst neben dir, auch jetzt hier in diesem Gottesdienst. Er sucht keine Gerechten, er sucht Menschen, die ihre Schuld bereuen. Die möchte er gerne in die Arme schließen und ihnen unter die Arme greifen. Und deswegen sagt er jetzt auch zu dir, du, ich helfe dir. Ich pack mit an, wenn du dich wirklich verändern willst. So wünsche ich dir, dass du bei deinem Weihnachtsputz deine Seele nicht übersiehst. Die meisten Menschen wollen Jesus zu Weihnachten in erbaulichen Gottesdiensten oder in der Gemeinschaft lieber Menschen begegnen. Aber wie bei Johannes kommt Jesus dir erstmal in deiner Wüste entgegen. Er will dir dort begegnen, wo du vertrocknet bist, wo du einsam und hart geworden bist. Und dann will er dich verändern. Es soll auch bei dir Wirklichkeit werden, was Jesaja einst verheißen hat. Die Wüste und das trockene Land sollen sich freuen. Die Steppe soll jubeln und blühen. Denn in der Wüste brechen Quellen hervor und Bäche fließen in der Steppe. Der glühende Sand wird zum Teich und das durstige Land zu sprudelnden Quellen. Es ist nicht schön, mit der inneren Leere konfrontiert zu werden. Es ist auch nicht gut, die eigene Wüste dauernd zu betrachten. Aber der Advent verheißt dir, dass du mitten in deiner Wüste eine Quelle finden wirst, aus der du trinken kannst. Darum denk an das Volk Israel. Wie viele Wunder hat es gerade in der Wüste mit seinem Gott erlebt? Und wie intensiv sind die Israeliten gerade dort ihrem Gott begegnet? So hoffe ich, dass du in dieser Adventszeit den Mut aufbringst, in deine Wüste hineinzugehen. Du darfst dort erfahren, dass Gott dir nah ist und dass er dich auf Händen tragen wird. Vielleicht schickt dir der Herr einen Engel, so wie er es bei Elia tat. Der wollte in der Wüste am liebsten sterben, weil er total verzweifelt war. Doch dann kam der Engel und richtete ihn wieder auf. Er stellte ihm Brot und Kelch hin. Und er lädt dich jetzt ein, mit ihm dein Leben aufzuräumen. Amen.